Ja, meine Lieben, wenn ich das gleich so global sagen darf, dann wäre ein bisschen ein, kurz einmal einen Überblick geben, was wir gerade tun, wo wir überhaupt stehen. Also das ganz große Thema ist ja eigentlich ausgehend von der Schöpfungsgeschichte. Wir sind vom hebräischen Urtext der biblischen Schöpfungsgeschichte ausgegangen und sind jetzt gekommen bis zu der Geschichte von Kain und Abel. Und versuchen jetzt das zu vertiefen, was alles da irgendwo da dran hängt. Und diese Perspektive von Kain und Abel ist ja etwas, was auch jeden von uns selbst ja betrifft, weil es auch zu tun hat mit dem Verhältnis von unserem kleinen Ich zu unserem höheren Ich. Im Grunde ist sozusagen Abel der Repräsentant dieses höheren Ichs in gewisser Weise, aber in dem Sinne, das, was heute halt in der geistigen Welt bleibt. Und der Kain ist der Repräsentant dessen, der das herunterholt und oder mit seinen Kräften hier unten auf jeden Fall tätig ist, unter Umständen so weit gehend, dass er sich ganz von dem Oberen auch abschneidet. Aber dadurch die Möglichkeit auch zur Freiheit hat. Und dadurch überhaupt erst die Erdenaufgabe, die wir ja haben, umsetzen kann. Also das heißt, gerade durch die Verwandlung der Erde erwerben wir uns ja diese ganz besondere geistige Kraft, die eben mit dieser Freiheit verbunden ist, die eigentlich ja auch die Hierarchien über uns in der Form nicht haben. Also das heißt, mit dem Menschengeschlecht wächst ja da eine ganz neue Form der Geistigkeit auch heran, die sozusagen wagt, erstmals den Durchgang auch einmal ganz abgeschnitten zu sein vom Geistigen, mit all den Gefahren, die dabei verbunden sind und wo auch die Gefahr besteht, dass die ganze Schöpfungsentwicklung scheitert in gewisser Weise. Also geplantes Ziel, wobei das ja nicht mathematisch vorher berechnet ist, aber es besteht darin, dem Menschen eben die Freiheit zu geben. Aber damit heißt es auch, es ist bis zu einem gewissen Grad offen, ob das gelingen kann oder nicht gelingen wird. Also das liegt letztlich in unserer Hand, natürlich mit Hilfe auch der höheren Hierarchien und insbesondere des Christus, aber wir müssen es wollen. Es passiert nicht gegen unseren Willen oder nicht, wenn wir nicht uns bereit machen dazu. Und eben gerade diese Auseinandersetzung, aber auch diese Gefahr, die jetzt entsteht, indem der Mensch jetzt, weil ich empfinde, gerade in unserer Epoche ist es sehr stark, dass breite Schichten diese Abgeschnittenheit haben von der geistigen Welt. Einzelne haben einen sehr starken Zugang, das ist auch auffällig, also das Licht und Schatten gehört da zusammen, aber doch, ich habe den Eindruck, also so wenn ich die Kultur rundherum anschaue, ist sehr viel abgeschnitten einfach was aber auch jetzt nicht nur negativ zu sehen ist, sondern das ist eben die Aufgabe, dass wir da durch müssen, in der Realität durch müssen, also es gibt sozusagen keinen Weg, sich durchzuschwindeln, zu sagen, ja, wir kommen aus dem Geistigen, das weiß ich eh noch, und jetzt gehen wir da unten spazieren. Also es muss, wie soll ich sagen, ganz manifest dieses Erlebnis des selbstverständlich Abgeschnittenseins auch durchlitten werden, durchgangen werden und zu schauen, was tue ich damit überhaupt. Also, weil sonst schleppe ich immer alte Kräfte mit und ich muss sie aber eigentlich verwandeln in neue Kräfte. Also das heißt, die alten Kräfte sind die, wo mich die geistige Welt einfach trägt und führt und im Grunde für mich bis zu einem gewissen Grad die Verantwortung übernimmt. Und das ist jetzt gerade in unserer Zeit ein sehr starker Schub in die Richtung, dass wir selbst aus dem individuellen Ich die Verantwortung übernehmen müssen. Da ist nämlich der Zugang ja anders. Wir haben einmal so eine schöne Tabelle gehabt, wo wir die ganzen Engelhierarchien hatten, darüber die Trinität. Darunter, wir halt auf der Erdoberfläche stehend, als das unterste Glied von dem Ganzen, und darunter gibt es die neuen Kreise des Erdinneren, die Rudolf Steiner an manchen Stellen beschreibt, auch die zum Beispiel Dante in seiner göttlichen Komödie auf seine Art schildert, die aber sonst sehr wenig besprochen werden im Grunde. Auch Steiner spricht nicht sehr, sehr oft darüber. Und ich habe den Eindruck, wir stehen in der Zeit, wo wir uns also gewaltig mit dem auseinandersetzen müssen. Weil es gibt, wie soll ich sagen, zwei Wege zum Geistigen. Der eine Weg, wenn das, na, da ist die Erdoberfläche, wäre einfach hinaufzugehen. Das liegt nahe, also einfach da aufzusteigen, sich mit den Engelwesenheiten zu verbinden und so weiter, was halt dann kommt. Es gibt aber einen anderen Weg, der führt da durch. Durch die ganze, ja, wenn man will, wenn man es mit dantischen Worten sagt, durch die Hölle durch. Und durch den Mittelpunkt durch und von dort bis zum Höchsten. Das ist also sozusagen ein Weg, der aber dann unmittelbar letztlich dorthin führt, ins Zentrum, naja, man kann sagen, ins Zentrum der Trinität. Und das sehe ich als den Zukunftsweg. Von der einen Seite werden wir noch bis zu einem gewissen Grad getragen. Der andere Weg ist der, wo wir aus eigenem Impuls durchgehen müssen. Und ich sehe das eben ganz stark auch im Zusammenhang mit dem rosenkreuzerischen Weg, weil das auch zu tun hat, es ist ja nicht nur ein Durchgehen durch die Hölle, wenn man so will, sondern es ist ja eine Verwandlung damit verbunden, in Wahrheit. Weil, was ist diese Hölle? Was ist sie eigentlich? Gut, es sind die Widersacherkräfte, hängen damit zusammen, also die arimanischen Kräfte, die asurischen Kräfte, also die noch stärkeren, die gegenwärtig schon ziemlich drängen im Hintergrund. Das Luziferische ist noch ein bisschen drüben, mehr an der Oberfläche, aber auch hinunterreichend. Aber was ist es noch konkreter? Es ist, ich habe das die letzten Male so ausgedrückt, was ist die Erde überhaupt? Die Erde ist unser kristallisiertes Karma, unser kristallisiertes Schicksal in Wahrheit. Also alles das, was wir aus uns sozusagen herausgesetzt und noch nicht verwandelt haben, mit dem wir eigentlich noch nicht fertig geworden sind. Weil sonst gäbe es die Erde in der Form, wie wir sie heute kennen, gar nicht. Dann wäre das ein viel geistigeres Gebilde, aber es wäre auch nicht das Gebilde, das uns die Möglichkeit zur Entwicklung der Freiheit geben würde. Die Freiheit besteht eben dann auch darin, dass uns es gelingt, diese Dinge aufzuarbeiten. Mit der Hilfe des Christus, natürlich, aber weil wir gar nicht alles alleine bewältigen können, aber diese Hilfe müssen wir sozusagen aktiv herbeiholen, die passiert nicht von selber, auf dieser Ebene, also was das Ich betrifft. Und das ist natürlich jetzt vor allem einmal die Aufgabe der Kainssöhne, sich mit diesen Kräften auseinanderzusetzen. Also die sind die einmal die Kraft und das Wissen und die Erkenntnis auch haben von dieser unteren Seite sozusagen. Weil bevor der Christus also sich inkarniert hat auf Erden und durch das Ministerium von Golgatha durchgegangen ist, war es ja eigentlich auch so, dass diese ganze Welt da unten, also dieses Erdinnere, man darf das jetzt nicht wie äußere Geologie natürlich nehmen, sondern es geht um die seelisch-geistigen Kräfte, die dahinter stecken natürlich. Aber die waren den ganzen Hierarchien darüber unzugänglich. Das heißt, sie sehen etwas nicht, was sich da drinnen abspielt. Die Widersacher, die toben sich darin aus. Wir haben auch einen gewissen Einblick, weil wir ja sogar kräftig beitragen dazu, da das zu speisen mit den Kräften, die aus unseren Verfehlungen entstehen. Aber die Hierarchien darüber, die eigentlich höher sind als wir, sehen das nicht. Der Christus ist der Erste und Einzige, könnte man sagen, der direkt unmittelbar da heruntersteigt, der nicht nur heruntersteigt, sondern eben auch den Abstieg in die Höhle macht. Also den Weg dort hinunter geht, um das überhaupt zu erkennen und dadurch auch den Impuls zur Verwandlung zu geben. Erkennen ist da immer zugleich auch Tat. Also, weil wo wirkliche geistige Erkenntnis ist, ist ja nie ein bloßes anschauen und sagen, aha, so funktioniert das, sondern sie ist, indem ich es erkenne, bewirkt das zugleich auch etwas. Also es verändert alleine das Erkennen etwas, wenn es wirkliches geistiges Erkennen ist. Und das ist aber bei ihm ja die Aufgabe der Kainsöhne, oder das heißt, wenn wir es jetzt auf uns, auf den Einzelmenschen beziehen, das ist die Aufgabe, die wir mal mit unserem kleinen Ich anpacken müssen. Die Frage ist halt dann, verlieren wir dabei den Kontakt zu unserem höheren Ich, oder können wir den sogar verstärken? Das ist das Problem. In der Menschheitsgeschichte hat sich das zunächst einmal eben wirklich auf halt zwei Geschlechter aufgeteilt, eben auf das Kainsgeschlecht und auf das Abelsgeschlecht. Also das eine, das eben mehr verbleibt in dem Zugang zu dem höheren Ich, aber im Grunde dann nicht die Fähigkeit hat, das Untere genügend umzuwandeln. Und umgekehrt das Kainsgeschlecht, das sehr tatkräftig unten ist, daher aus der Kainslinie kommen die Schmiede, die Künstler, also alle, die aus der Erde eigentlich etwas machen. Der Tubal-Kain, der erste Schmied und so weiter. Also das Abel-Geschlecht würde nie eine äußere Kultur begründen. Das wäre Anbetung des Höheren, dazu brauche ich im Grunde gar nichts. Da kann ich mich in die Natur hinstellen letztlich und mich mit dem Höheren verbinden. Das Kainsgeschlecht arbeitet erst die Erde um. Aber natürlich musste auch ein Weg gesucht werden für die Zukunft, dass sich diese beiden wieder verbinden, weil letztlich gehören sie zusammen. Sie sind beide Einseitigkeiten für sich genommen. Und da wir eben auch beides in uns haben, das niedere Ich und das höhere Ich, betrifft es jeden von uns selbst. Also wir tragen sozusagen Kain und Abel selber in uns. Vielleicht der eine mehr das Schwergewicht auf der einen Seite, der andere mehr auf der anderen, auf der höheren Seite. Aber wie gelingt es uns, das zu verbinden? Und Rudolf Steiner schildert, dass wie es eigentlich schon mehrmals den Versuch gab in der Menschheitsgeschichte, diese beiden Strömungen zu verbinden. Also ein erster Versuch war schon in der atlantischen Zeit. Und was dabei rausgekommen ist, ist letztlich der Untergang der Atlantis. Also dass letztlich dann die Kainssöhne über immense, ja man kann fast sagen magische Kräfte verfügten, nicht mehr so stark wie in der lemurischen Zeit, aber doch stark genug, um die Natur einfach so zu beeinflussen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt und als eine gewaltige Umwälzung der ganzen Erdoberfläche stattgefunden hat. Weil natürlich hier bei dem mit dem kleinen Ich ist halt immer das Problem, da ist das Ego will für sich das haben. Das heißt, es schneidet sich komplett von der ganzen geistigen Welt oben ab, es schneidet sich von den Mitmenschen ab, es schneidet sich von allen ab und wird dadurch aber sehr schnell zu einer zerstörerischen Kraft, weil in dem Moment, wo sich das Ego vom Höheren abschneidet, fehlt ihm der Zustrom an schöpferischen Kräften in Wahrheit. Das ist die Problematik dabei. Selbst wenn das ein großes Ego ist, das sehr viele Kräfte in sich trägt, es muss mit den Kräften auskommen, die es hat. Und wenn es zu wenig hat, muss es schauen, wo es die herbekommt. Und das steckt nämlich eigentlich hinter dem sogenannten Brudermord dahinter. Ich will eigentlich mal von da was holen, was ich nicht selber habe, weil das höhere Ich kann nicht eben hereinwirken. Daher wirkt die schöpferische Kraft zunächst einmal nicht herein. Also kann ich mir nur auf der unteren Ebene schauen, wo finde ich da eine Quelle, die ich modern anzapfen kann, die ich aussaugen, auslaugen kann. Immer ist heute ein ungeheuer verbreitetes Phänomen, wo die Menschen einander seelisch auslaugen und aussaugen. Und das ist natürlich ein total ungesundes Geschehen, weil natürlich dann auch, da entstehen viele Krankheiten, da entstehen natürlich psychische, seelische Krisen daraus, da entstehen alle möglichen Konflikte daraus. Das ist ganz klar, weil jeder muss schauen, dass er sein Seelisches zusammenhält irgendwo. Wenn nicht der Lachstrom da ist, dann bin ich auf jedes bisschen angewiesen irgendwo. Das ist ja eben der große Unterschied. Wenn das höhere Ich wirkt, dann ist eine schöpferische Kraft da, die indem sie schöpferisch etwas produziert, etwas Neues erschafft, sich verschenken kann an die Welt. Ja, da strömt immer was nach. Je mehr sich das höhere Ich verschenkt, umso reicher wird das Ganze. Weil umso stärker wird die Kraft, da was schöpferisch hereinzuholen. Also aber das Ego kann sich im Grunde nicht verschenken, weil dann löst es sich auf. Also das Ego hat immer die Tendenz zu rauben sozusagen. Und das wirkt letztlich für den anderen zerstörend. Das Mittel dazu ist heute insbesondere halt unser Intellekt, der hineinfährt. Wenn ich den anderen Menschen nur mit meinem Intellekt beurteile, fahre ich eigentlich schon wie mit einem Schwert in seine Seele hinein. Ohne dass es merkt. Bewusst vielleicht. Und ohne dass der es tut, merkt. Aber ich zerstöre eigentlich. Also es ist nicht nur, dass ich ihn nicht wirklich erkennen kann dadurch, das ist eh schon heute fast offensichtlich, wenn man spekuliert darüber, na, wie könnte der sein, da wäre auf gar nichts kommen. Aber nicht nur das, es ist auch eine zerstörende Kraft. Und diese zerstörende Kraft bewirkt eigentlich, dass dann, wie soll ich sagen, seelische Splitter aus dem anderen, die kann man aufsaugen. Und den labt man sich eigentlich. Es passiert unbewusst bei den meisten. Also wenn es bewusst passiert, dann wären wir eigentlich schon im schwarzmagischen Bereich drinnen, wenn das wer wirklich bewusst handhaben kann. Aber es passiert unbewusst sehr, sehr häufig. Und daher besteht also die dringende Notwendigkeit, dieses Obere und das Untere in eine harmonische Verbindung zu bringen. Und ein nächster Versuch, beschreibt Rudolf Steiner, ist eben dieser Bau des Salomonischen Tempels. Also überhaupt der Salomonische Tempel, da geht es ja auch nicht nur um das äußere Gebäude, sondern da geht es ja auch um den Bau des menschlichen Leibes in Wahrheit, dass er einen entsprechenden Bau bekommt für die Zukunft, der eben möglich macht, dass diese beiden Kräfte sich verbinden können in Wahrheit. Weil wenn ich denke zum Beispiel, heute sind wir sehr, sehr stark verhärtet in unserem Gehirn. Daher ist es schon wahnsinnig schwer, dass wirklich Schöpferisches hereinkommt. Die Kultur ist ja auf dem Weg drin, das, was die Naturwissenschaft das Gehirn denkt und schwitzt Gedanken aus, zu verwirklichen. Nur dann ist nichts Geistiges mehr drinnen. Das ist das Problem. Das bewirkt natürlich auch feine Veränderungen bis in die physische Struktur hinein, die dann unter Umständen wirklich unmöglich machen, dass das höhere Ich hereinkommen kann. Und die Widersacherkräfte natürlich schüren das in die Richtung, die stecken dahinter und sie machen es mit einer großen Genialität. Also wir haben öfter darüber gesprochen, über die Situation im Bildungssystem und so. Wenn man sich nicht immer anschaut, was da weltweit passiert, um zu verhindern, dass wirklich Geistiges hereinkommt. Systematisch. Nicht, dass irgendein, ich glaube, es wird kein einziger Mensch, kein einziger Bildungsminister da, wo sich dessen bewusst sein, was da passiert. Aber wenn ich mir anschaue, auf verschiedensten Ecken der Welt, wie das zusammenpasst und wie das im Gesamtpaket einfach eine Stimmung erzeugt, dass ich nur mehr diese sich spiegelnden Gedanken da ablaufen lasse, die selbstständig ablaufen und wirklich die Gehirnprozesse dann einfach, indem sie ablaufen, fertige Gedanken zurückspiegeln. In einer so komplexen und reichen Form, dass man immer noch den Eindruck hat, boah, das ist hochintelligent, ist es auch. Aber schöpferisch ist es nicht mehr. Das heißt, es ist eine maschinenartige Intelligenz. Und nicht umsonst beschäftigt man sich heute viel mit Computerintelligenz, künstlicher Intelligenz und so weiter. Das ist nur ein Spiegelbild von dem, wo wir hinsteuern, wenn nicht eine entsprechende geistige Entwicklung in die Richtung geht, dass diese Verbindung zustande kommen kann. Also das ist auf dem Weg, das ist halt der arimanische Impuls auch sehr stark. Weil Ariman, also diese finstere Kraft sozusagen, diese aber hochintelligente Kraft, das ist eigentlich diese, wie soll ich sagen, mechanisch-elektronische Intelligenz, wenn man so will, die ganz gewaltig ist, die unheimlich reich ist, weil sie unüberschaubar viele Kombinationsmöglichkeiten hat und damit Kreativität vortäuscht, die aber nicht da ist. Wirkliche Kreativität, wirklich Schöpferisches ist eben was anderes. Vielleicht müssen wir uns heute damit gerade auseinandersetzen, auch mit diesen ganzen Computerdingen, um den Unterschied überhaupt einmal kennenzulernen. Dass diese brillante Intelligenz, ich meine, weiß ich nicht, die Computer kennen halt den Schachweltmeister schlagen, sogar den Go-Weltmeister schlagen, das sind halt sehr logisch strukturierte Spiele, aber immerhin, da ist die Maschine besser als der Mensch mittlerweile. Und das wird weitergehen. Also das, und das ist eben gerade aber nicht etwas, was aus dem Geistigen kommt, sondern das ist ein abgestorbenes Geistiges, das jetzt frei kombiniert wird. Da werden alle Kombinationsmöglichkeiten, die es gibt, werden ausgereizt, ausgespielt, durchgespielt, aber es kommt nichts Neues, Schöpferisches hinein. Das heißt, es ist ein Weg, der eigentlich keine Zukunft in Wahrheit hat. Es ist eine Wiederholung dessen, was da ist, in allen möglichen Anordnungen. Und also dann wird man selber zu so einer Art Biomaschinerie werden. Und die Tendenz geht ja dahin. Also wenn man schaut, wie die Entwicklung rasant in die Richtung geht, ja auch den Menschen, das heißt den menschlichen Leib mit der Technik zu verschmelzen. Weil das wird diese Dinger da, ich habe es gar nicht stumm geschaltet, das muss ich gleich machen, dass wir die in der Hand halten, das ist ja noch archaisch im Grunde. Das wird in nicht so ferner Zukunft, werden sie uns das versuchen, irgendwo einzupflanzen. Das Ganze natürlich noch wesentlich kleiner und wesentlich mehr Möglichkeiten bietet, aber das Ziel ist eindeutig, also das zu integrieren in den Menschen. Und wird natürlich angepreist werden mit vielen Vorteilen, die man hat. Klar, heute kann ich das Internet abrufen und das kann ich dann rein mental sozusagen innerlich abrufen. Aber natürlich Geistiges kommt da nicht rein. Da kommt der ganze, wenn ich jetzt böse sage, Müllhaufen der Vergangenheit, alle abgestorbenen Gedanken, die es gibt, die kann ich durchwühlen. Und aus denen kann ich was Neues basteln. Das ist auch, wenn man es will. Aber dann wären wir weg vom Geistigen. Also, und das hat eben Folgen wirklich bis in die physische Struktur des Menschen. Also wir sind dabei, auf die, wie soll ich sagen, falsche Art, den Menschen umzukonstruieren. Weil das ist eben gerade nicht die Auferstehung, die wir dann erleben. Auferstehung wäre auch Verwandlung des Physischen, Vergeistigung des Physischen, aber eben auf eine ganz andere Art. Also das ist eigentlich das Zerrbild davon. Und das ganze Bestreben, also in Amerika ist das ja heute schon sehr stark, den Körper zu verbessern sozusagen, zu optimieren durch Chirurgie und weiß Gott was alles. Aber das sind die spärlichen Anfänge und das Tempo in die Richtung ist aber rasant. Ja, also das heißt aber in der richtigen Art, diese Verwandlung bis ins Physische hinein vorzubereiten, war eine der Aufgaben dieses salomonischen Tempelbaus. Also da etwas hinzustellen, das Maße hat, das Proportionen hat in sich, das eine geistige Atmosphäre dadurch hat, die eine gewisse Anregung auch dazu geben, dass sich der physische Leib des Menschen so entwickelt in der Zukunft, dass diese Verbindung eben möglich ist. Das heißt, dass wir nicht nur diese gehirngebundenen Gedanken haben, vor allem. Und das geht sehr wesentlich. Also Gott das nicht umsonst geht der Christus, wenn er auf Golgatha geht, auf die Schädelstätte. Und dort stirbt etwas, sozusagen. Aber dort erfolgt auch die Auferstehung. Und im Kleinen vollziehen wir das ständig noch, indem etwas, was aus dem Geistigen kommt, in Form gehirngebundener Gedanken erstirbt. Die Frage ist, bleibt das jetzt nur Müll? Weil wenn der Gedanke erstirbt, der ist in Wahrheit nicht weg, der ist da. Der ist da, der manifestiert sich in dem, wie er auch die Gehirnstruktur umbaut. Und den kann ich, diesen toten Gedanken kann ich sozusagen wieder abrufen. Aber dann ist er eben tot. Dann ist er genau das, was die Technik auch macht. Und da haben wir im Kleinen das, was im Großen mit der Erde abspielt, wo gesagt wird, das ist unser kristallisiertes Karma. Das ist auch sozusagen, wenn man so will, den Müll, den wir jetzt einmal zurückgelassen haben. Man kann die Erde auch ganz anders sehen, aber ein Aspekt davon ist, dass es bis zu einem gewissen Grad Abfallprodukt einmal unserer Entwicklung ist. Man kann es auf der anderen Seite sehen als Aufgabe für die Zukunft. Es gilt, es zu verwandeln, in ein höheres Leben sozusagen zu bringen. Das ist die eigentliche rosenkreuzerische Aufgabe, diesen Müll sozusagen zu verwandeln in etwas Höheres. Und mitzunehmen und dadurch die geistige Welt zu bereichern und diese ganz neue Dimension, die in der menschlichen Freiheit begründet ist. Die Hierarchien über uns eben nicht haben. Das ist das Bemerkenswerte eigentlich. Und jetzt ist also dieser Tempelbau, der salomonische Tempel, und da ist ja auch die interessante Geschichte, dass Salomon selbst den Tempel nicht bauen konnte. Also er konnte nicht die Pläne eigentlich machen für den Tempel. Er hat ihn zwar sozusagen geistig gesehen, wie er sein soll, also das geistige Vorbild dazu hat er, aber es konkret umzusetzen, also diesen großen geistigen Plan baulich auch zu verwirklichen, das heißt, wie soll ich sagen, den konkreten architektonisch-technischen Plan zu machen, das lag nicht in seiner Möglichkeit. Und daher er musste ja diesen Tempelbaumeister Hiram zu Hilfe rufen, der dem Kainsgeschlecht eben angehört und der jetzt die praktische Ausführung bringt, der also die Erdenkräfte gut genug kennt, um zu wissen, ja, wie muss ich die jetzt umwandeln, damit also diese Idee hier auf Erden verwirklicht werden kann. Also Rudolf Steiner schildert das in dieser sogenannten Tempellegende, ich weiß nicht, wie weit Sie die kennen, die auch bei den Freimaurern eine große Rolle spielt. Also die Geschichte ist also kurz so, Salomon will diesen Tempel bauen, weil er in seiner Weisheit, in seinem Weisheitslicht, er ist in dem Fall also Vertreter der Abelströmung, der diesen Zugang hat, sieht also, wie ein Gebäude geschaffen werden muss, das sozusagen repräsentiert diese künftige physische Leiblichkeit des Menschen. Und die auch auf den Menschen, wenn man hineingeht oder auch wenn man es von außen sieht, irgendwie wirkt, weil auch Architektur wirkt ja auf uns irgendwie. Ich möchte nicht wissen, wie unser heutiger manchmal wirkt auf uns, aber gut. So oder so, es gibt tolle Sachen und es gibt schlimme Sachen. Jedenfalls, er ruft zur Hilfe den aus Tyros eben den Tempel, den Baumeister Hiram, der mit seinen Gefolgsleuten kommt, also mit seinen Gesellen und Lehrlingen kommt, also er hat viele Gesellen, er selber ist eben der Meister und versucht diesen Plan umzusetzen. Und zur gleichen Zeit kommt die Königin von Saba auf Besuch zum Salomon. Also die Königin von Saba Saba ist das heutige Jemen, also in dem Gebiet dort. Und Saba, der Name kommt eigentlich von sieben und das hängt mit den Planetensphären zusammen. Also sie bringt sozusagen diese kosmische oder planetarische Weisheit mit. Der Impuls gehört nämlich auch noch dazu. Und es ist gerade diese Planetenweisheit, es ist dieses Bewegliche, das da drinnen ist, das heißt, es hängt sehr stark mit dem Seelischen zusammen. Es geht weniger um die Tierkreisgeschichte, die bildet natürlich den Hintergrund, aber wichtig ist vor allem also diese Beweglichkeit des Planetensystems, die sich auch im Seelischen ausdrückt. Und auch sie als Frauengestalten sind in der Regel immer Ausdruck für das Seelische. Das heißt nicht, dass die Frauen keinen Geist hätten oder so, überhaupt nicht, aber sie haben einen sehr starken Zugang zu diesen seelischen Kräften und daher nimmt man meistens als Symbol, auch Symbolgestalt für das Seelische, die Frau eher. Und das ist eben diese Königin von Saba. Und die Frage ist jetzt, Verzeihung, ich bin ansonsten kein Tiermörder, aber Motten hier nicht. Also, die Königin von Saba steht jetzt eigentlich zwischen den beiden irgendwo. Sie soll sich ja eigentlich oder will kennenlernen die Weisheit des Salomo, weil seine Weisheit reicht noch viel höher in gewisser Weise hinauf. Also das reicht wirklich bis zur Fixsternweisheit und so weiter hinauf, sonst könnte er diese Tempelimagination gar nicht haben. Und da geht es also jetzt darum, aber die Seele, Mit wem verbindet sie sich? Verbindet sie sich mit dem Höheren? Verbindet sie sich mit dem? Mit wem verbindet sie? Sie kommt es eigentlich, um sich mit dem zu verbinden. Und eigentlich ist das aber, wenn man es genau nimmt, würde das beschreiben einen Zustand, wo ich nicht in die Richtung gehe, die Erdenaufgabe zu erfüllen, weil da bleibe ich im Grunde immer so ein bisschen darüber schweben, weil der Salomon ist nicht der die Erde allein eigenständig verwandeln kann. Dazu braucht er die Kainskraft irgendwo. Weil da würde entstehen eine sehr geistige Wesenheit, wenn ich jetzt das nehme als hohes Ich und als diese reine hohe Seele der Königin von Saba, der Balkis. Balkis wird sie auch genannt oft. Aber dann hätte ich eine Wesenheit, die sozusagen ein bisschen über der Erde schwebt, im Grunde. Einen sehr starken Zugang da nach oben hat, aber keinen Einblick in das da unten hat. Also das heißt, der Weg in Wahrheit in die Zukunft, der nämlich heißt, verwandle das da unten, sprich lerne das aber auch kennen, weil sonst kannst du es nicht verwandeln, bedeutet das im Laufe der Geschichte nämlich, sie sich dem Kain zuwenden muss. Und so, genauso passiert es in der Tempellegende. Also nach der Tempellegende heißt es jetzt, also sie verlobt sich mit dem Salomon, wird aber dann eben auch vorgestellt dem Hiram, dem Tempelbaumeister, der aus der Kainsströmung stammt und sieht, wie der also umgeht, auch mit seinen Leuten und wie er seinen Hammer schwingt und seinen Tau-Hammer schwingt. Das Tau-Symbol ist auch noch eine eigene Geschichte. Und wie es ihm gelingt, geradezu durch magische Kräfte seine Leute zusammenzurufen und sie sozusagen dazu richtig zur Arbeit anzuleiten, da merkt sie also, da ist eine ganz andere Kraft, das könnte also der Salomon nie zustande bringen. Und sie will jetzt die Verlobung mit dem Salomon auflösen. Und sie tut das, indem er schläft gerade, er schläft sogar seine Rausche aus, also es war halt eine Festivität. Seit der Zeit Noahs wird ja auch Alkohol getrunken. Ist im Übrigen ein Mittel, um die Verbindung nach oben abzuschneiden. Nämlich auch interessant. Der Salomon ist zwar einer, der die noch ganz stark hat, aber eigentlich dadurch, dass er Wein trinkt, arbeitet er auch schon daran, sich ein bisschen abzuschneiden von oben. Das heißt, in Wahrheit sucht er auch den Weg nach unten. Und eben in diesem Rauschzustand, also wo sich sein Rausch ausschläft, zieht sie ihm den Verlobungsring vom Finger und damit ist die Verlobung gelöst sozusagen. Weil sie hat ihm diesen Ring gegeben und sie holt ihn sich wieder. Und sie verbindet sich eben mit dem Hiram stattdessen. Und der Hiram, ja, erstens kann man sich denken, der Salomon wird nicht so wirklich erfreut darüber gewesen sein. Also das heißt, er ist jetzt, er weiß zwar, er ist angewiesen auf den Hiram, weil allein kann er den Tempel nicht bauen, andererseits passt ihm die Geschichte natürlich überhaupt nicht. Und jetzt gibt es noch Folgendes, unter den Gefolgsleuten des Kain gibt es aber auch welche, des Hiram, nicht des Kain, also des Hiram aus dem Kainsgeschlecht. Drei von seinen Gesellen sind ziemlich grantig auf ihn, weil er ihnen verweigert hat, sie zum Meister zu erheben. Und er findet aber, dass sie nicht die moralische Reife dazu haben. Und naja, drei, die Symbolzahl 3 ist auch nicht ganz zufällig. Das hängt auch mit den Kräften Denken, Fühlen, Wollen zusammen, also mit dieser 3-Zahl. Und das heißt, die sind noch nicht so geläutert, dass er sagt, ihr könnt Meister sein. Das heißt, sie haben alle samt Einseitigkeiten, es fehlt noch an Ich-Kraft. In dem Fall halt die keinsartige Ich-Kraft, das ist die niedere Ich-Kraft, aber die ist nicht, die sollte stark genug sein, um diese Kräfte aber zu beherrschen. Denken, fühlen, wollen, das muss ich beherrschen. Unbedingt. Dann bin ich Meister. Nämlich Meister meiner selbst eigentlich. Und wenn ich Meister meiner selbst bin, dann erst bin ich auch fähig, das in mein Handwerk hineinzulegen. Also das war ja dann später auch der Gedanke, der hinter dem Freimaurertum steckt. Ich meine, was dann vielfach das geworden ist, ist ein anderes Kapitel, aber das war der Gedanke und der Bauhüttengedanke, also wo die mittelalterlichen Kathedralen gebaut wurden und so weiter. Da ging es ja zunächst einmal an sich zu bauen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich dann ein Bauwerk erschaffen kann, in dem wirklich Geistiges sich widerspiegelt und wirklich Geistiges nicht nur widerspiegelt, sondern lebt auch drinnen. Und also er verweigert es diesen drei Gesellen und die wollen sich rächen dafür. Die erste Rache, die sie anbahnen, ist die, es ist der Tempelbau, ist praktisch vollendet, es gilt nur noch das sogenannte eherne Meer zu gießen. Das eherne Meer ist äußerlich gesehen eine große, aus Erz gegossene Schale, die aber innen so wirklich gestaltet ist, als wäre da das Meer drinnen, also das lebendige Wasser drinnen, und getragen wird das Ganze von 12 Stieren. No, man kann sich schon denken, 12, das wird was mit den Tierkreiszeichen zu tun haben. Tatsächlich stehen die 12 Stiere, die auch unterschiedlich gestaltet sind, für die 12 Tierkreiszeichen, und das bewegliche Meer steht letztlich für die Astralwelt, für die Planetenwelt, für diese bewegte Welt, die mit unserem Seelischen aber sehr stark zusammenhängt. Und es geht darum, in der Legende wird es so erzählt, dass dieses, der Guss dann gelingt, wenn der wird gemischt aus allen 7 Planetenmetallen. Das ist das Erste. Und er soll so entstehen, dass er völlig klar und durchsichtig ist. Was beim Metall ja eigentlich unmöglich ist im Grunde. Also chemisch-physikalisch ist das eigentlich unmöglich. Aber um das geht es ja nicht. Das ist ein Bild für etwas. Also, es soll so rein und klar sein, wie das Seelische eben rein werden soll, so dass es den klaren Durchblick aufs Geistige gibt und nicht eben getrübt ist durch die egoistischen Begierden und so weiter. Und dieser Guss des ehernen Meeres, den sabotieren diese drei Gesellen jetzt. Also sie mischen irgendwas dazu oder schauen, dass die Mischung eben nicht ausgewogen genug ist, und der Hiram macht also diesen Guss und dieser Guss wird dann also im richtigen Moment mit der richtigen Menge Wasser gelöscht, dass das schnell abgekühlt wird, und das misslingt aber, also das oder droht zu misslingen, vollständig zu misslingen, und Feuer sprüht auf und spritzt nach allen Seiten. Da kann man sich vorstellen, wenn so glühenden Erz Wasser dazu gieße, es wär sowieso ein Wunder, wenn das nicht spritzt, aber und natürlich das ganze Volk, was herumsteht, und der Salomon und alle, die suchen das weiter. Also es besteht sogar die Gefahr, dass der ganze Tempelbau zerstört wird dadurch. Und da vernimmt Hiram die innere Stimme: Stürze dich in das Feuer hinein. Stürze dich in das Feuer hinein. Also das heißt, du musst mit deiner Ich-Kraft dich da hineinstürzen. Das ist der einzige Weg, das zu retten. Also daran sieht man, dass es eine Imagination natürlich ist und kein äußeres Geschehen. Es ist ein Bild, also für ein geistiges Geschehen. Und er stürzt sich hinein und wird geführt jetzt ins Innere der Erde. Und auf halbem Weg in die Erdentiefe begegnet er dem Tubal-Kain, also seinem Vorfahren, einem seiner Vorfahren, also aus dem Kainsgeschlecht. Der Tubal-Kain ist eben der Meister der Schmiede sozusagen. Und der reicht ihm also den neuen Schmiedehammer, den Tauhammer, den neuen, und sagt: Du musst aber weiter, bis hinunter, du musst bis hinunter zum Erdmittelpunkt, dort wirst du den Kain treffen, der unser aller gemeinsamer Ursprung ist, und du wirst ihn treffen in der Gestalt, bevor er noch schuldig geworden ist durch den Brudermord. Und diese Kraft sozusagen musst du mitnehmen. Also diese Kraft, weil die eben in Wahrheit, bevor dieser Brudermord passiert war, war diese Verbindung eben noch da. Es geht ja darum, dass eigentlich der Kain sollte ja zum Hüter dessen bestellt werden, zum Hüter auf Erden. Das heißt, das äußere Ich soll der Hüter des höheren Ich sein, aber eben so, dass es hier wirken kann. Dann bin ich der Hüter meines Bruders. Und das wurde aber in dem Moment des Brudermordes sozusagen, wurde der im Grunde in die geistige Welt hinaufgeschleudert. Das heißt, getötet im äußeren Bild, und unten bleibt dann mehr oder minder nur das Ego bestehen. Aber bevor das passiert ist, gab es eben diese Verbindung noch. Also in diesem Zustand begegnet er jetzt seinem Stammvater im Erdmittelpunkt, im Zentrum, also in dem Punkt, der am fernsten, am allerfernsten ist der geistigen Welt oben. Man kann geradezu sagen, das ist der Gegenpunkt, das Spiegelbild, aber das umgekehrte Spiegelbild eben von dem, was oben die Trinität ist in Wahrheit, also die oberste Spitze. Das entspricht einander. Also, weil, wenn man nicht umsonst wird das Erdinnere geschildert, eben mit den neuen Schichten, geistig gesehen neuen Schichten, und das Zehnte wäre eigentlich der Erdmittelpunkt. Das ist noch der Punkt extra. Und genauso haben wir darüber die neuen Engelhierarchien und dann die Trinität. Als etwas Eigenes noch darüber. Ja, und jetzt gestärkt also mit dieser Kraft aus dem Erdmittelpunkt, also durch diese Begegnung mit seinem Stammvater Kain in seiner reinen Gestalt noch, gelingt es ihm also zumindest den Guss so weit zu erretten, dass also erstens einmal nicht der ganze Tempel zerstört wird, dass immerhin ein Gebilde entsteht, das der Form nach dem entspricht, was es sein soll, allerdings nicht die Reinheit hat, die man sich erwartet hat. Also es ist trübe. Es ist halt so, wie Metall eben ist. Man würde es sicher also noch als Meisterwerk ansprechen können im Sinne normaler Schmiedekunst, aber eben diese geistige Verwandlung ist nicht geglückt, die passieren sollte. Das war also ein zweiter großer Versuch, diese beiden Strömungen wieder zusammenzubringen, eben diese salomonische, abelitische Strömung und diese Hiram-Kain-Strömung. Man ist sich näher gekommen irgendwo, aber noch nicht ganz. Und es geht noch weiter, indem der Hiram dann zum Schluss sogar noch von seinen drei Gesellen umgebracht wird. Also die sind immer noch nicht zufrieden, die ärgern sich, dass er überhaupt irgendeinen Guss zusammengebracht hat, also das neiden sie ihm auch noch, weil sie neiden ihm einfach seine Meisterschaft. Und sozusagen, dass er sich erfreut, sie ihnen nicht zu verleihen, das geht nicht, sie sind doch genauso gut wie er. Und daher ermorden sie ihn und dadurch geht zunächst das Meisterwort, das ist dann in der Freimaurergeschichte, spielt das eine große Rolle, dass das Meisterwort, das geheime Meisterwort verloren geht, weil das kennt eben nur der Meister und da er ermordet wird, kann er es nicht weitergeben. Und der Hammer verschwindet irgendwo und das goldene Dreieck. Das sind alles Dinge, die auch bei den Freimaurern eine Rolle spielen, oft auch nicht wissend, was es ist. Das goldene Dreieck hängt zusammen mit den höheren geistigen Kräften des Menschen. Also letztlich hängt es auch mit dem höheren Selbst zusammen. Ich weiß nicht, wie weit Sie vertraut sind mit den Wesensgliedern, wie sie Rudolf Steiner schildert, also physischer Leib.
Ja.
Ja. Genau, da gibt es also den physischen Leib, den Ätherleib, den Astralleib, also den Seelenleib sozusagen, dann kommt das Ich und das Ich verwandelt jetzt die unteren Kräfte. Und wenn es einmal das Seelische verwandelt, also den Seelenleib verwandelt, entsteht das sogenannte Geist selbst. Wenn es die Lebenskräfte, den Ätherleib verwandelt, entsteht der Lebensgeist. Und wenn es sogar gelingt, den physischen Leib zu verwandeln, sprich irgendwann einmal durch die Auferstehung zu gehen, das wäre der Endpunkt davon, dann entsteht der sogenannte Geistesmensch, also das heißt der vergeistigte physische Mensch. Und dann nehme ich wirklich die ganze Frucht des Erdenlebens mit ins Geistige hinauf. Und diese drei oberen Wesensglieder, also der Geistesmensch, also ist das vergeistigte Physische, der Lebensgeist ist das vergeistigte Ätherische und das Geist selbst ist das vergeistigte Astralische. Das ist das goldene Dreieck im Grunde. Also das sind diese höheren Wesensglieder. Weil, und um das geht es eigentlich bei dem ganzen Tempelbau, dass das Untere so zubereitet wird, dass das Obere entwickelt werden kann. Und das heißt also, dieser Versuch, die beiden Strömungen zusammenzubringen, gelingt auch nicht ganz. Es ist ein weiterer Schritt, weil immerhin der Tempel ist gebaut. Es ist halt eben dadurch, dass das eherne Meer nicht perfekt ist, ist es nicht vollkommen gelungen, aber es ist ein weiterer Schritt. Und die Frage ist, wie geht die Geschichte weiter? Wo gibt es die nächste Begegnung? Und da haben wir jetzt ausführlich besprochen, wie das ausschaut zur Zeitenwende, also zur Zeit, als Christus dann auf Erden wandelt. Da taucht nämlich in Wahrheit dieser Hiram, der wiedergeborene Hiram, auf. In welcher Gestalt? Das ist jetzt die Frage. Naja, es gibt auch die Erzählung im Johannesevangelium von der Erweckung des Lazarus. Das ist passiert kurz vor dem, also dann die Katastrophe beginnt sozusagen. Also, weil eigentlich ist es der Auslöser, dass er den Lazarus von den Toten, der Christus den Lazarus von den Toten erweckt. Das bringt dann die Geschehnisse ins Rollen, weil die Hohepriester dann sehen, also der Mensch verfügt sozusagen über Kräfte, die erstens nur die überhaupt die höchsten Eingeweihten in Gang bringen dürfen und noch dazu, der kann das ohne der ganzen Priesterschaft rundherum, weil auch der höchste Eingeweihte brauchte die ganze Priesterschaft herum, um das durchzuführen. Denn eigentlich ist diese Totenerweckung, in Wahrheit geht es um einen Einweihungsvorgang, der noch nach dem Muster der alten ägyptischen Einweihung irgendwo ist, wo eben die wirklich in einen dreitägigen todesähnlichen Schlaf versetzt wurden, also der tiefer als ein normaler Schlaf ist, wo wirklich die Lebenskräfte praktisch herausgehoben sind zu einem großen Teil. Und in altägyptischer Zeit hat man das noch ganz gut verstanden, das so auszutarieren, dass das genügend herausgehoben ist, dass er also mehr Einblicke bekommt als bei einem normalen Schlaf, weil in einem normalen Schlaf hat man halt Traumerlebnisse oder irgend so, da kann Geistiges hereinspielen, aber es ist sehr stark vermischt mit Erlebnissen der Körperorgane und so weiter. Also das musste stark herausgehoben werden. Später in der ägyptischen Zeit hat das eh schon nicht mehr so wirklich funktioniert, entweder hat man es nicht genügend lockern können, dann waren halt keine besonderen Erlebnisse da, oder man hat es zu viel gelockert, dann hat er zwei Erlebnisse gehabt, aber er konnte nicht mehr berichten davon, weil er nicht mehr zurückgekommen ist. Also sprich, er ist gestorben. Also das war zweifellos also dann so, ja, schon ab der Zeit des Moses oder so. Moses war ja auch in Ägypten, also das ist so etwa 1300 vor Christus. Da wird es schon langsam kritisch und man sieht, dass diese Methode nicht mehr so richtig funktioniert. Trotzdem wird sie noch irgendwie gepflegt. Na jedenfalls, und die Hebräer kannten das, weil sie sind ja Auszug aus Ägypten und so, also sie nehmen ja einen großen Teil mit von dort, von der Kultur, und das steckt im Hintergrund irgendwo. Das ist halt natürlich nicht das offizielle, nach außen getragene Judentum, aber das ist die Geheimlehre im Hintergrund sozusagen, eben nur für die höchsten Eingeweihten. Und die merken dann, der Christus bringt es zusammen, erstens ohne Hilfe der anderen Priester und noch dazu, es funktioniert. Was bei uns eigentlich nicht mehr funktioniert. Bei uns ist eigentlich mehr oder minder nur mehr symbolische Handlung, die in Wahrheit nicht wirklich viel bewirkt. Und das heißt, da haben sie gemerkt, der Mensch ist gefährlich. Aber wer war dieser Lazarus und wie hängt es mit dem zusammen? Also erstens einmal wird schon im Johannes-Evangelium angedeutet, dass es eine sehr enge Beziehung zwischen dem Christus und dem Lazarus da ist. Also das, und es wird ja dann so geschildert, der Christus erfährt, also, dass sein Freund Lazarus gestorben sei. Und jetzt sollte man annehmen, er macht sich gleich auf den Weg und schaut, ob man noch was tun kann sozusagen. Nein, er wartet. Er wartet, er sagt nur, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und er wartet. Und erst am vierten Tag geht er hin. In der Zwischenzeit liegt er wirklich also begraben in seiner Grabkammer drinnen. Und alle halten ihn wirklich für tot. Also es, und normal gibt es eine Frist von 3 Tagen, wo unter Umständen, wenn der physische Leib nicht zu stark beschädigt ist, noch eine Rückkehr möglich ist. Also dass selbst wenn scheinbar äußerlich keine Lebensfunktionen mehr nachweisbar sind, dass man noch wieder erwecken kann. Also die ägyptische Einweihung hat es genau bis zu so einem Zustand hingeführt. Sicher heute mit moderner Medizin und mit der modernen Technik könnte man sicher noch irgendwas nachweisen, aber so fürs normale Erleben ist er einfach tot, vollkommen. Und zweifellos auch, also namentlich werden die Gehirnströme erloschen, praktisch, oder auf einem ganz niederen Niveau. Ab dem vierten, also nach dem dreieinhalb Tage, aber dann wird es schon sehr kritisch. Also vierter Tag ist schon wirklich absolut ausgereizt. Hat offensichtlich irgendwo, muss einen Sinn haben, warum der Christus so lange wartet und das also bis zur letzten Sekunde im Grunde hinauszögert, bis noch eine Erweckung möglich ist. Und man muss dazu sagen, dieser Lazarus ist ja jetzt nicht durch den Christus unmittelbar in diesen Zustand versetzt worden, sondern er ist eigentlich in dem Erleben des Christus und im Nacherleben des Christus, in dieser gewaltigen Wirkung, aus dem heraus ist er in den Zustand verfallen. Selber ist er sozusagen. Nicht der Christus hat ihn versetzt in diesen Zustand, sondern er ist selber, indem er sich so intensiv damit verbunden hat, in diesen todesendlichen Zustand verfallen. Also das heißt, was so typisch ist nämlich eigentlich für den Christus, dass er viel weniger geht es um das, was er aktiv tut, sondern was passiert dadurch, dass er anwesend ist. Also so, da gibt es auch diese schöne Statue, die Holzstatue von Steiner, der Menschheitsrepräsentant. Das ist eine große Statue, da steht der Christus zwischen diesen beiden Widersachermächten, Luzifer und Ahriman. Und er kämpft nicht gegen die. Aber der Luzifer stürzt selber sich herunter mit gebrochenen Flügeln, weil er einfach diese Kraft nicht ertragen kann. Aber der Christus tut gar nichts aktiv, überhaupt nichts. Nur die Anwesenheit allein dieser Kraft bewirkt es. Und so bewirkt sie eben bei diesem Lazarus, dass er in diesen Tieftrauszustand verfällt. Also er ist sicher einfach in die Meditation gegangen, wie schon oft vorher, und die ist dann auf einmal so tief geworden, dass er aus eigener Kraft zunächst einmal nicht zurück konnte. Und dann wirklich eben am vierten Tag kommt der Christus eben mit den berühmten Worten, dann Lazarus, komm heraus. Und dieses relativ schlichte Lazarus, komm heraus, genügt, um ihn also wieder zurückzurufen. Und was passiert dabei? Das ist jetzt natürlich eine Riesengeschichte, die wir jetzt über einige Wochen schon verfolgen und die jetzt nur so kurz komprimiert zusammenfassen kann. Aber die genau den Kern jetzt trifft. Ich muss dazu noch vorher erzählen, dass kurze Zeit vorher Johannes der Täufer enthauptet wurde. Johannes der Täufer ist eine sehr interessante Persönlichkeit, die ganz dem Abelgeschlecht angehört. Der ist nicht der. Er lebt ja auch in der Wüste draußen, er lebt von den Naturprodukten, also er ist nicht der, der jetzt die Erde umarbeitet, das ist gar nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist, sich mit dem da oben zu verbinden und den Menschen zu helfen, sich mit diesen Kräften da oben zu verbinden. Und dieser Johannes, der Täufer, von dem erzählt zum Beispiel Rudolf Steiner, dass er in einem früheren Erdenleben als der Prophet Elias verkörpert war, was auch ja durchaus im Evangelium selber angedeutet wird. Also das steht ja direkt drinnen, also es ist nicht so, dass gar nichts von der Reinkarnation nämlich drinnen stehen wird im Neuen Testament, das steht ganz deutlich, weil die Jünger fragen ja den Christus, weil doch in der Schrift geschrieben steht, also dass der Messias erst kommen würde, wenn der Elias zuvor wiedergekommen sei. Und der Christus sagt, ja, er ist ja auch schon wiedergekommen. Und aus dem Zusammenhang geht ganz deutlich hervor, dass der Johannes der Täufer damit gemeint ist. Also er ist der wiedergekommene Elias. Und auch der Elias war natürlich ein Vertreter dieser Abelströmung. Man kann ihn gar nicht einmal so definitiv konkret inkarnierten Menschen nämlich bezeichnen. Auf das hat Rudolf Steiner sehr deutlich hingewiesen. Eigentlich dieser Geist des Elias wirkt zu der damaligen Zeit, wo eben Elias wirkt, wirklich im ganzen Volk. So groß ist das. Das heißt, er ist eigentlich ja sicher in einer bestimmten Individualität besonders verbunden oder mit einer bestimmten Leiblichkeit, sagen wir, besonders verbunden, aber eigentlich wirkt er mehr oder minder durchs ganze Volk, das heißt, er hat Volksgeistqualität im Grunde. wie bis zu einem gewissen Grad es im Alter vorchristlicher Zeit, teilweise noch in viel, viel früherer Zeit, ja überhaupt so war, dass man nicht ohne weiteres sagen kann, ein Ich, ein Körper. Und das Ich sozusagen steckt da drinnen, sondern die Verbindung mit dem Körperlichen ist noch relativ beweglich. Und unter Umständen wirkt es dann auch in einem anderen Ich, vielleicht in einem, das aus derselben Blutslinie stammt. Also der Blutzusammenhang war wichtig, aber in gewisser Weise konnte das die Ich-Kraft wechseln. Sie wirkt viel mehr von außen herein und kann das Leibesgefäß relativ problemlos wechseln. Daher in alten Zeiten der Tod auch nicht wirklich so ein Problem, weil das ist nur ein bisschen eine stärkere Variation dessen, was eh dauernd passiert. Und eben dieser Elias, Johannes der Täufer, ist sozusagen von seiner ganzen Entwicklung her prädestiniert dafür, diese relativ lockere Bindung an den physischen Leib zu haben. Und das heißt aber auch umgekehrt, dass er nach dem Tod, also nach der Enthauptung, aber auch nicht so schnell verliert die Verbindung zu dem, was unten ist. Und Rudolf Steiner schildert dann, dass er zu einem Art Gruppengeist der 12 Apostel wird. Das heißt, mit seiner geistigen Kraft sie stärkt und dadurch überhaupt auch erst gewisse Dinge möglich werden. Dadurch können dann die Apostel auch gewisse Heilungen durchführen und solche Dinge. Und dann kommt die Szene, die Verklärung auf dem Berg Tabor, die nicht alle 12 Apostel miterleben, sondern nur 3 Apostel. Also Petrus, Johannes und Jakobus. Und da sagt Rudolf Steiner, ja, die waren dazu fähig, weil sich jetzt dieser Geist des Johannes des Täufers besonders mit diesen dreien verbunden hat. Also es zieht sich sozusagen zusammen. Und dadurch waren sie fähig, diese Verklärung zu erleben. Weil die anderen, selbst wenn sie dabei gestanden wären, hätten nichts wahrgenommen einfach. Weil es natürlich kein äußeres Erlebnis ist. Naja, und jetzt geht der dritte Schritt dorthin mit der Erweckung des Lazarus. Verbindet sich jetzt dieser Geist des Johannes des Täufers mit dem Lazarus. Und das heißt, man könnte sagen, er wirkt als das höhere abelitische Ich zusammen mit dem Lazarus, der nämlich aus der Kainsströmung stammt. Und damit stehen jetzt eigentlich, naja, ein Mensch auf der Erde, der aber ganz in Verbindung ist mit einem, der drüben ist. Und der ganz, also oben aus den Kräften des höheren Ich schöpft und unten der ganz aus den Kräften des kleinen Ich. Und die sind aber so im äußeren Anblick so zu einer Gestalt sozusagen verschmolzen. Also äußerlich ist es halt, bleibt es nach wie vor der Lazarus, aber innerlich ist er genauso gut Johannes der Täufer. Und daher trägt er ab dem Moment den Einweihungsnamen Johannes. Und das sei dann eben auch der eigentliche Apostel Johannes, der eigentliche Schreiber des Johannesevangeliums und der Apokalypse. Und es gab schon vorher auch einen Apostel Johannes, eben der Bruder des Jakobus in Wahrheit, der bis dahin diese, man könnte sagen, Stellvertreterfunktion hatte, und dann tritt an dieser Stelle der erweckte Lazarus. Und da ist jetzt eine ganz starke Verbindung eben da. Also das ist der nächste Schritt, sozusagen die Verbindung der Abelströmung mit der Kainströmung, dass die so eng ist. Und das ist durchaus also ein Musterbild für die Zukunft. Ich meine, wenn wir wirklich geistige Entwicklung ernst nehmen, dann heißt es, mit welchen geistigen Wesen müssen wir überhaupt zuallererst in Verbindung kommen, mit den Toten, die hinübergegangen sind. Ich meine, das sind die, die in unserer unmittelbarsten Nähe sind und die, mit denen wir am allerstärksten wesensverwandt sind. Das heißt, die künftige Entwicklung wird eigentlich bedeuten, dass wir das, was in Wahrheit unbewusst ohnehin immer wieder passiert, weil viele Dinge, wenn man sagt, jetzt habe ich einen Einfall gehabt. Ja, wo kommt denn der her? Das ist nicht immer unsere eigene Genialität, die dazu führt, sondern da kommt halt was herein. Und in der Regel ist es zumindest vermittelt durch einen Toten, der drüben ist. Mit dem wir auf Erden in Verbindung gestanden sind. Weil gerade also zu Toten bekommt man eigentlich nur Verbindung oder fast nur Verbindung, wenn man ihn auch im Leben gekannt hat. Das hängt nämlich damit zusammen, dass wir ihn sonst, wie soll ich sagen, natürlich unbewusst meistens heute, aber nicht identifizieren können. Das heißt, es ist so irgendeine ja, geistige Wolke, aus der kommen halt im Schneien irgendwelche Einfälle oder so herein, aber wir können sie sehr schwer differenzieren. Welche Wesenheit ist das? Aber bei den Toten, die wir von Erden aus kennen, deren sozusagen geistige Signatur wir dadurch kennen, mit denen können wir uns dann viel konkreter verbinden. Einfach. Das heißt, weil ihre Gedanken, nennen wir es halt Gedankenströme, durch die sie sich kundtun, weil das ist zunächst die erste Art, wie wir es kennenlernen, weil wie nimmt man Geistiges einmal überhaupt als allererstes wahr? Das allererste ist in Form reiner Gedanken, das heißt rein geistiger Gedanken, die hereinkommen. Und wo ich spüre, den Gedanken habe ich mir jetzt nicht selber gebildet. Der ist einmal als Tatsache an mich herangekommen, denn der stammt nicht aus meiner jetzigen Erfahrung, nicht aus dem, was ich mir denke, sondern den nehme ich wahr. Das ist die zunächst einmal reinen Gedankenform, das ist noch keine Imagination oder Vision oder was auch immer, sondern es hat Gedankenform, aber sie unterscheidet sich erstens dadurch, dass sie sehr konkret ist, also so ganz was sich selbst tragendes ist, dass man sagt, das Die Idee, die da jetzt reinkommt, die hat so Hand und Fuß, das spürt man manchmal. Und der nächste Schritt wäre zu erkennen, aber die hat eine ganz bestimmte Handschrift, die kenne ich von wo. Die kenne ich von wo. Dazu muss ich den anderen Menschen auf Erden gut gekannt haben, dann weiß ich, sein Denken hat eine ganz bestimmte Artung. Das ist, ich meine, man merkt es schon auch, wenn man zum Beispiel Philosophen liest, verschiedene. Da sind es jetzt ihre irdischen Gedanken, die sie ausdrücken. Aber da kommt ja auch Geistiges hinein. Und die sind total unterschiedlich. Also ich kann mich erinnern, dass als junger Mensch, da bin ich in die Schule gegangen, noch vor der Matura, ich habe das geliebt, verschiedene Philosophen zu lesen. Verstanden habe ich die Hälfte nicht, das ist eh klar. Aber es hat mich gereizt und fasziniert hat mich. Ich lese den einen, sage, ja, genau so ist es, genau so muss es sein, von dem, was ich halt verstanden habe. Dann lese ich einen anderen, der sagt genau das Gegenteil und sagt alles ganz anders. Und dann sage ich, ja, genau so ist es. Das hat mich fasziniert, dass das möglich ist. Es sind halt verschiedene Facetten, aber es ist so ganz anders, die Art, an die Dinge heranzugehen. Weil es sind gar nicht einmal so 1:1 Widersprüche, sondern das heißt, der Widerspruch entsteht eigentlich indirekt dadurch, dass der das von der Ecke angeht und der andere von einer völlig anderen Ecke, die mit der gar nichts zu tun hat scheinbar, nur dann im Ergebnis spießt sie sich scheinbar irgendwo, weil es ist eine völlig andere Perspektive, aber man lernt den Charakter irgendwie kennen, den geistigen Charakter sozusagen, der dahinter steht. Das ist eigentlich noch viel interessanter als der Inhalt selber, aber man lernt die Individualität kennen, das ist eigentlich das Spannende daran. Und wenn einem das gelingt, dann merkt man bei diesen Dingen, die halt eigentlich öfter als man denkt hereinschneiden. Man ist nur nicht aufmerksam genug, aber es ist nicht so selten, dass irgendwas hereinschneit. Es ist halt gleich wieder weg. Es ist so schwer zu fassen und man muss es erst dann wirklich eben, wenn es einem gelingt, über das bisschen, was da hängen geblieben ist, zu meditieren, dann kriege ich einen Kontakt dazu wieder, zu der geistigen Kraft, die dahinter steht. Und dann gelingt es vielleicht, das mehr davon zu fassen. Und dann merkt man erstens die Fülle, die hereinkommt, und man merkt mit der Zeit diesen Charakter dieses Denkens, das da hereinkommt. Und daran erkennt man dann die Individualität, mit der man es zu tun hat. Das sollte oder wird sich, es wird sich entwickeln in der Zukunft, es gab es auf andere Weise in der Vergangenheit, es wird sich in naher, sehr naher Zukunft auch bei uns wieder ergeben, dass wir diese Beziehung mit den Toten haben, dass die auch ins Bewusstsein hereinspielt. Die Frage ist nur, ob wir sie richtig deuten können. Die Impulse werden reinkommen, es werden Dinge reinkommen, wo die Leute das Gefühl haben, da schneiden Gedanken rein, das sind nicht meine. Und was tue ich jetzt damit? Das kann natürlich zu einer riesigen Verwirrung führen. Es sind bereits heute manche sogenannten psychischen Störungen oder was durchaus auf das zurückzuführen. Die psychische Störung besteht nicht dann darin, dass ich mit diesen Dingen nicht umgehen kann. Wobei, also gerade bei schweren psychischen Störungen sind da Defekte bis ins Physische hineinfahren. Das ist ja ganz typisch auch. Aber der Punkt ist, dass solche Defekte, weil sich auch der physische Leib eben verändert, durch den Einfluss etwa dieser ahrimanischen Kräfte oder so, werden solche Defekte oder Veränderungen, sagen wir es dann besser, einfach kommen. Und das heißt, solche Erlebnisse werden zwangsläufig auftauchen. In Amerika schon relativ häufig. Sagt man, das ist halt die höchsten Materialisten dort, aber die kämpfen am meisten mit solchen Dingen. Darum hat auch jeder seinen Psychiater mit dabei oder seinen Psychotherapeuten. Das ist sozusagen Standard. Das ist man schon gar nicht normal, wenn man das nicht hat. Aber nicht alles ist auf das zurückzuführen, also auf diese geistigen Einflüsse. Ich meine, manches sind ja wirklich nur verdrängte eigene Probleme, karmische Dinge, die man mitbringt. Also es gibt viele Quellen dafür, aber eine der Quellen davon ist dieses Hereinspielen von Toten. Namentlich, wenn es Tote sind, die selber, weil sie eben halt in unserer materialistischen Zeit auf Erden aufgewachsen sind, keinen richtigen Zugang zu der Welt jetzt finden, die sie umgibt, und die dann sich irgendwie versuchen zu klammern an die Erdenwelt. Und ja, an die Äußere können sie sich nicht klammern, sie können sich irgendwas an was Seelisches klammern irgendwo. Und das an welches? Na, an Menschen, die zurückgeblieben sind. Und das wird also auch ein großes Problem werden. Also man kann geradezu, das war ein altmodischer Ausdruck, aber von Besessenheit sprechen dann. Und das heißt, weil der Tote dann versucht, ein irdisches Leben weiterzuführen durch einen, der da noch unten tatsächlich lebt und dem aber jetzt die eigenen Intentionen irgendwo aufzudrängen und umgekehrt versucht, was hinaufzuziehen zu sich. Und das ist natürlich völlig ungesund für beide Seiten, für den da oben, weil der so eigentlich aufsteigen und für den unten auch, weil der wird auch völlig durcheinander gebracht. Also wenn müsste es oder sollte es eben in einer gesunden Form passieren, dann muss es ganz wach bewusst sein und dann muss ein Bewusstsein, dass da ist jetzt ein Toter, mit dem ich verbunden bin, der bringt mir Impulse herein, aber der zwingt mich zu überhaupt nichts, sondern der stellt sie mir einfach zur Verfügung. Und umgekehrt gebe ich ihm geistige Dinge, die ich mir hier erarbeite, hinauf und dadurch entsteht dann einfach ein gewisser Austausch, eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Durchlässigkeit dieser Schranke zwischen Diesseits und Jenseits. Weil im Grunde ist das eher der Schranke, die wir uns selber machen durch unser Bewusstsein, wie wir es eben heute haben. In Wahrheit gibt es kein Diesseits und kein Jenseits. Das sind nicht irgendwo dort. Das sind genau hier, wo wir sind, geistig gesehen. Und die Schranke ist in unserem Bewusstsein und die wird halt durchlässig. Und da ist eben diese Erweckung des Lazarus so ein Musterbeispiel oder so ein Vorbild in die Richtung. Und bis es dann eben wirklich einmal gelingt, dass wir unser eigenes höheres Ich mit unserem niederen Ich vollkommen verbinden, dann leben wir gleichzeitig in beiden Welten. Da und dort. Allerdings wird dann sicher auch der physische Leib des Menschen bereits anders gestaltet sein. Also das ist nur Zukunftsperspektive. Aber da ist eben die, sollte man sagen, Übergangsphase, die durch diesen Lazarus Johannes einmal hingestellt ist. Das ist ein Modell einmal, sage ich mal, für die nähere bis mittelfristige Zukunft. Sicher nicht gleich für morgen oder übermorgen, aber kommt darauf an, bei einzelnen Menschen. Und also dieser eingeweihte Lazarus trägt ihm jetzt den Namen Johannes, schreibt daher dann also aus der Perspektive heraus das Johannesevangelium, schreibt aus dem heraus die Apokalypse des Johannes, die haben wir vorher ein bisschen gesprochen, in Wahrheit ja auch nicht wirklich so die ferne Zukunft ist, sondern irgendwo stehen wir in vielen dieser Ereignisse drinnen heute schon. Weil man darf sich das auch nicht vorstellen, so als chronologisch-geschichtlichen Ablauf, sondern das sind geistige Prozesse, die passieren. Und bei einem früher, bei einem anderen später, aber alle werden wir in irgendeiner Form durchgehen. Und es tauchen sichtlich schon viele Motive auf. Es sind halt Bilder, Imaginationen für etwas, das da ist. Und die Apokalypse schildert ja letztlich auch auf ihre Weise die Auseinandersetzung mit diesen Kräften, die da unten sind. Er schildert jetzt nicht gerade die neuen Schichten da unten, aber er schildert die ganzen Tiere, die da auftauchen aus dem Abgrund und so weiter. Das sind diese Kräfte, die von da auftauchen. Und das heißt, dieser Johannes, Lazarus Johannes, hat dann sehr stark die Aufgabe, also sich mit diesen Kräften auseinanderzusetzen und zur Verwandlung dieser Kräfte beizutragen. Und das heißt, er wird wiedergeboren, später in der Individualität, in der Persönlichkeit, die man als Christian Rosenkreuz bezeichnet. Im äußeren Sinn dann auch. Da gibt es also noch Inkarnationen dazwischen. Also die erste ist, also war wirklich äußerlich auch mit dem Namen auftritt, auch wenn das historisch zumindest äußerlich nicht belegbar ist, ist eben im 15. Jahrhundert, wo auch diese kümische Hochzeit des Christian Rosenkreuz spielt. Es gibt aber davor schon eine im 13. Jahrhundert, 13. Jahrhundert ist insofern bemerkenswert, weil es so etwa Mitte des 13. Jahrhunderts, also so um 1250 herum, eine sehr, sehr starke geistige Verfinsterung gab, die selbst hohen Eingeweihten unmöglich machte, in die geistige Welt hinaufzuschauen, aber als notwendigen Schritt, um da diese Grenze zu ziehen. Das ist ein notwendiger Schritt auf dem Gebiet der Freiheit und das hat wesentlich dazu beigetragen, dass zum Beispiel die Scholastik sich entwickeln konnte, dass sich entfalten konnte. Sie hat ja schon vorher begonnen, aber dass sie so richtig ausreift, weil sie ist ein Denken über das höchste Geistige, ohne dass ich geistige Schau habe. Das Das ist also, da ist sozusagen, und zwar, es scheidet sich ja dann auch ganz deutlich, es gibt ja dann bei den Scholastikern die zwei Richtungen, letztlich, es gibt die sogenannten Realisten. Die Realisten sind das Gegenteil von dem, was man heute als Realist bezeichnet. Sie bezeichnen die Ideen als die eigentliche Realität. Das heißt, sie erleben im Denken das Denken noch so, dass sie sagen, das ist die eigentliche Realität, aus der alles entstanden ist. Die Materie ist nicht der Schatten davon. Und dann gibt es die Nominalisten, wenn ich die wesentlichen Gruppierungen nehme, es gibt dann Zwischenschattierungen, die sagen, nein, die Idee, das ist eine bloße Bezeichnung, ein Name, ein Nomen. Die ist nichts. Wirklich ist der Tisch, den ich angreife. Die Idee des Tisches, ja, die mache ich immer irgendwo da drinnen. Im Grunde ist es ein Name, nichts anderes, eine Bezeichnung für alle Dinge, die halt so ähnlich gebaut sind wie das. Und das heißt, die Ideenrealisten, zu denen zum Beispiel führend Thomas von Aquin oder auch Albertus Magnus zu rechnen ist, die haben noch den letzten Rest, zwar nicht mehr von Hellsichtigkeit, aber wenigstens sie spüren noch im Denken, da liegt eine reale geistige Kraft drinnen. Da ist Geistiges in der Realität drinnen. Zwar schon verdünnt bis zum geht nicht mehr, aber da ist noch Realität drin. Also das ist sozusagen der letzte Zipfel und ein Schritt weiter und dann bin ich im Grunde im Nominalismus drinnen. Dann kann ich nicht mehr sagen, das Hirnkastl von mir aus macht die ganze Geschichte. Aber damit sich eben diese Scholastik und dieses Denken entwickeln konnte und damit die Freiheit ist eigentlich erst, wenn ich über diese Grenze drüber gehe, dann bin ich auch im Denken frei. Weil solange das leiseste Erleben hineinspielt, selbst im Denken noch, im Geistigen, dann ist es noch nicht meine Entscheidung, sondern es ist mir eingegeben sozusagen. Das ist nur der letzte Rest. Also es musste der Durchgang sein. Also man darf nicht nur schimpfen darüber und sagen, damit sind wir in die geistige Finsternis gefallen. Ja, sind wir. Sind wir, aber als Aufgabe eben, weil da auch die Zeit reif ist, dass wir aus eigenem Antrieb den Weg hinauffinden. Aus eigenem Antrieb dann auch die Hilfe suchen, die wir sicher brauchen letztlich dazu, aber der Impuls muss von uns kommen. Also es ist, und da geht's durch. Und genau in diese Zeit fällt auch eine Inkarnation vorher des Christian Rosenkreuz. Also das wollte ich dann irgendwann in den nächsten Malen ausführlicher beschreiben, auf das will ich jetzt nicht genauer eingehen. Das ist nämlich auch sehr interessant, wenn man verfolgt, aber die Beziehung zu diesem Lazarus Johannes. Weil gerade in diese Inkarnation, bevor er offiziell sozusagen als Christian Rosenkreuz da ist, sondern diese um 12, im 13. Jahrhundert, diese Inkarnation, da ist sowieso äußerlich gar nichts bekannt davon und da tritt er auch nicht irgendwie in die Öffentlichkeit. Also das ist sehr zurückgehalten.
Und der Name ist auch nicht bekannt?
Also Steiner sagt, dass er bereits zu diesem Zeitpunkt den eingeweihten Namen Rosenkreuz trägt, aber nicht äußerlich. Mhm. Also äußerlich ist er gar nicht bekannt, aber das erzähle ich anders mal, weil das ist eine lange Geschichte, sonst kommen wir ganz auf. Weil ich muss nur eine Lücke dazwischen schließen, das ist unsere schöne Geschichte von Flor und Blanche. Fleur oder Blanche. Flora und Blanche, Flora, ist eine mittelalterliche, ursprünglich provenzalische Sage, die dann um 1220, 1230 herum von Konrad Fleck ins Mittelhochdeutsche übertragen wurde, und zwar Mittelhochdeutsch mit alemannischem Einschlag, also das heißt so schweizerisch-vorarlbergischen Einschlag. Es ist also Mittelhochdeutsch ist schon so nicht flüssig gut zu lesen, aber das ist ein bisschen noch schwierig. Aber es geht. Also wenn man sich ein bisschen eingelesen hat, geht's. Es ist also eine wunderschöne Geschichte von zwei Kindern, die gemeinsam aufwachsen. Die Geschichte beginnt so, dass ein arabischer Fürst, also ein arabischer Herrscher über Spanien, der König von Spanien eigentlich, aber der, also es spielt zur Zeit kurz nachdem der Islam also da Spanien erobert hat, dieser islamische Fürst, also kämpft halt natürlich mit den Christen, da wird eine Christenfrau gefangen genommen, die macht dieser König seiner Gattin als Sklavin zum Geschenk und die ist aber schwanger, diese Frau, und die Königin ist auch, also die muslimische Königin ist auch schwanger und sie gebären also zur gleichen Zeit, am gleichen Tag, zur gleichen Stunde. Und das Kind, also der Königin wird Flor genannt und das Kind der Christin wird Blanche Fleur genannt. Und das heißt so viel rote Rose und weiße Lilie, wie auch immer. Steht nämlich wieder für diese beiden Prinzipien. Die rote Rose ist das Prinzip für diese Ich-Kräfte, die auch wirklich auf Erden wirken wollen. Also wo das Ich bis heruntersteigt. Mit Dornen und allem, was damit verbunden ist sozusagen auch. Und wo es ins rote Blut hineingeht, daher die rote Farbe. Aber in Reinheit und Keuschheit, weil das Rot eben in der Rose hat keine falsche Begierde. Wir haben es halt in unserem Blut drinnen. Und die Lilie, die weiße Blume, ist halt das Bild für die rein geistige Seele, die aber das Ich im Grunde gar nicht auf die Erde herunterbringt. Und das wird jetzt also in diesen beiden Kindern symbolisiert in gewisser Weise, man muss es ja auch als imaginative Schilderung nehmen, mit einem gewissen Hintergrund auch, also äußeren Hintergrund. Die zwei sind also zur selben Zeit geboren und wachsen auch miteinander auf und haben eine ganz enge Beziehung zueinander, von Anfang an. Und der Flor bittet dann seinen Vater, zur Schule gehen zu dürfen, und aber nur unter der Bedingung, dass die Blanche Flor natürlich auch mitgehen darf. Da lernen das Lateinisch. Ist ganz interessant, am muselmannischen Hof da sozusagen, der jetzt interessanterweise ist zwar König von Spanien, aber den Hof hat er in Neapel. Also so schildert das die Geschichte. Ist also ganz interessant. Aber ja, hat System, weil die ganze Handlung sich immer mehr dann nach Osten verlagert. Und er bestellt sogar, zumindest der Konrad von Fleck schreibt, so einen Pfaffen zum Lehrmeister, also dieser beiden Kinder und anderer Kinder auch, also die am Hof sind. Weil die eben sehr gelehrt sind. Also jedenfalls lernen sie Lateinisch und dann schreiben sie sich Liebesbriefe in der lateinischen Sprache, weil sie beherrschen sehr bald perfekt, weil sie halt sehr fleißig und begabt sind. Und dem Vater gefällt es dann aber ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr, weil er ja seinen Sohn anders verheiraten will, irgendwie doch nicht an die Tochter der Sklavin irgendwo, und er will sie trennen und naja, wie es damals ist, er will sie töten lassen, das ist der einfachste Weg. Die Königin sagt, nein, das kommt gar nicht in Frage, der Flor zerbricht daran, du musst das irgendwie anders machen. Naja, zum Schluss wird sie also verkauft nach Babylon. Und dem Flor macht man dann vor, der wird inzwischen weggeschickt an eine andere Schule. Man sagt, die Blanche Flor wird eh bald nachgeschickt, aber sie muss die Mutter jetzt noch pflegen, weil die ist krank gerade. Also aber sie wird dann nachgeschickt, sie kommt nicht nach. Dann ist er natürlich unruhig, der Flor. Und kommt zurück und was tun wir jetzt? Wir können sagen, wir haben die verkauft, der rennt sofort in die Welt hinaus und sucht sie, wo immer es ist, das geht nicht. Also man macht ihm vor, sie sei gestorben. Lässt ein prächtiges Grabmal errichten, in dem liegt halt niemand drin und das ist sie drinnen. Und der Flor bricht natürlich völlig zusammen und will sie dann selber töten, was die Königin noch gerade verhindern kann. Naja, und dann müssen sie letztlich mit der Wahrheit herausrücken, weil sie sich sicher sind, das wird nicht aufzuhalten sein. Also wenn er sie nicht selber tötet, dann geht er an dem Kummer zugrunde. Also man muss ihm die Wahrheit sagen. Naja, und so passiert es, und natürlich macht er sich jetzt auf die Weise die, 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 die Blanche Flor zurückzuholen. Und das gelingt ihm dann auch endlich. Also sie hat aus den Kreisen dieses babylonischen Admiral heißt es eigentlich, also der ist aber Herrscher da über 70 Könige. Zum Schluss geht das alles gut aus, also weil alle dann letztlich so bezaubernd sind von den beiden, und es wird auch immer wieder geschildert, wie ähnlich sie einander sind. Also auf seiner Reise fragt er oft nach seiner Blanche Flur, und immer kommen sie drauf, ja, ihr fragt doch sicher nach der, weil ihr seht ja so ähnlich, ist das deine Schwester oder so eure Schwester und so weiter. Ja, also da geht es eben auch um diese Verbindung, jedenfalls dieses Höheren und das Unteren, und da gibt es eben auch von Rudolf Steiner die Aussage, dass eben dieser Flor in gewisser Weise etwas zu tun hat, auch mit einer früheren Inkarnation von Christian Rosenkreuz. Natürlich nicht genau wird es so abgelaufen sein wie in der Geschichte, aber die gibt den geistigen Hintergrund sozusagen. Also eine Inkarnation jedenfalls, wo diese ganz starke Suche da war, das Obere mit dem Unteren zu verbinden, und dazu musste ein Weg nach dem Osten gegangen werden, von wo sozusagen diese Weisheit von oben kommt. Das heißt, er muss die Weisheit dort suchen.
Ex Oriente Lux.
Und das Interessante ist aber, die Weisheit, die er sucht, die eigentlich aus dem Orient kommt, die vorchristlich ist, wird repräsentiert, aber jetzt paradoxerweise durch die Blanche Flur, die ja die Tochter der Christin ist und auch christlich erzogen ist. Und der Flor ist eigentlich der Heidnische, wenn man so will. Und der sucht aber jetzt im Osten die Weisheit, aber eigentlich die durchchristete Weisheit. Das ist nämlich das Interessante. Er findet sozusagen nicht die altorientalische Weisheit, sondern er findet im alten Orient die christliche Weisheit, in Wahrheit. Weil dann zum Schluss, wenn sie jetzt wirklich zusammenkommen und der Admiral ist ja segnet und heiraten lässt und so weiter, und sie dann zurückkehren und der Flor dann selber König wird, weil sein Vater gestorben ist, dann tritt er über zum Christentum. Das heißt ja nur das Bild, die Geistigkeit, die er mitgenommen hat, er hat die durchchristete Geistigkeit mitgenommen. Aber dazu musste er in den Orient gehen. Er hätte es sozusagen da im Westen nicht finden können. Alleine. Das sind so wichtige Kleinigkeiten dran. Das ist nicht zufällig. Also, darum ist auch für uns heute diese Auseinandersetzung mit dieser Geistigkeit, die von dort kommt oder die dort ihren Ursprung hat, absolut wichtig, aber wir müssen sie eben mit dem christlichen Impuls sehen. Das heißt, mit diesem Impuls der christlichen Liebe, die drinnen ist, die ganz auch auf den individuellen Menschen Rücksicht nimmt und nicht den Menschen irgendwie als Kollektiv sieht, der irgendwo von oben sozusagen durch die Götter oder durch den Gott oder wen auch immer regiert wird. Das ist jetzt religiös, wenn man will, das Spannungsverhältnis zwischen dem Christentum und dem Islam irgendwo. Das ist nur ein riesiges Thema, weil die natürlich eben auch mit gewissen Kräften fertig werden müssen, aber wir brauchen diese Auseinandersetzung. Ich meine, wenn wir sie nämlich nicht selber suchen, dann kriegen wir es frei raus geliefert. Wie jetzt die Gegenwart zum Beispiel zeigt. Das heißt, irgendwo werden wir konfrontiert mit der Problematik. Und zwar oft dann mit den schlimmen Seiten davon, also Terrorismus oder so, das ist ja nicht wirklich der Islam im richtigen Sinne, aber es sind Auswüchse halt, die herauskommen. Aber weil wenn man verfolgt die Geschichte des Christentums, dann passiert die immer wieder so wellenweise in Auseinandersetzungen mit dem. Und der Islam ist eben diese Brücke, die altorientalische Geistigkeit mit der christlichen zu verbinden irgendwo. Das ist das Zwischenglied irgendwo. Also darum läuft es mehr, nämlich, also wird wahrscheinlich mehr notwendig sein, sich mit dem auseinanderzusetzen, wenn ich zum Beispiel sage, na gut, ich gehe jetzt zurück auf Hinduismus irgendwo, also auf die indische Weisheit, da gehe ich den direkten Weg. Da komme ich aber direkt eigentlich zurück zu dieser alten vorchristlichen Weisheit und suche im Grunde nicht die Auseinandersetzung mit dem christlichen Impuls. Also die Gefahr ist zumindest groß, sagen wir es einmal so. Ich will das nicht ausschließen, natürlich, wenn ich stark das in mir mitbringe, dann kann ich das sehr wohl tun. Aber der Islam hat ja eben, weil er ist ja entstanden in nachchristlicher Zeit, darum ist er auch in nachchristlicher Zeit da, weil der lebt drinnen in der Auseinandersetzung auch total mit dem Christentum. In das fällt er hinein und hat aber auf der anderen Seite den großen Einfluss eben vom Indisch-Persischen, das hereinkommt. Das heißt, von dieser wirklich alten orientalischen Weisheit und mit dem Judentum, das zunächst auch also das vorchristliche, aber wieder auf eine andere Art hat, und dann mit dem Christentum. Und das heißt, indem wir die altorientalische Weisheit durch Islam jetzt im weitesten Sinne, ich meine nicht nämlich jetzt die äußeren ganzen Religionsgemeinschaften, die ganzen Sekten, die es gibt ja 100.000, ich meine, sicher die großen Gruppen, die Sunniten und die Schiiten, aber darunter gibt es x Ding, die alle ihre eigene Rechtslehre dann irgendwo haben. Das ist ja nicht der geistige Kern davon. Der geistige Kern ist eine altorientalische Weisheit, die aber verändert wurde dadurch, dass sie sich mit dem Christentum auseinandersetzen musste. Oder überhaupt eben hereingekommen oder hereingeholt wurde in einer Zeit, nachdem der Christus auf Erden war. Dadurch kriegt es eine andere, ganz andere Qualität. Und da kommt sehr viel von den Kräften von unten auch hinein, auch von den Keinskräften und Auseinandersetzung damit. Das ist ein riesiges, im Grunde sehr aktuelles Thema. Aber darum gibt es immer wieder so in Wellen diese Auseinandersetzung. Man denkt, der Islam im 7. Jahrhundert, wo er entsteht, am Ende des 7. Jahrhunderts, Anfang des 8. Jahrhunderts, stehen die schon mitten in Spanien drinnen, im Grunde, und ganz, ganz Nordafrika ist überzogen und die Europäer stehen eigentlich wie die Ochs vor dem neuen Tor, was da jetzt plötzlich alles da ist, und müssen sich damit auseinandersetzen. Und damit erwacht, und die kommen mit einer Hochkultur, wo die, Verzeihung, bloß für den Germanen, die es im Grunde noch sind, gut, Franken von mir aus jetzt, aber das kommt ja auch alles von dort irgendwo her. Die haben ja nichts auf der Platte im Vergleich. Da, Herzenskräfte, Mutkräfte, Glaubenskräfte, ganz stark drinnen. Also das heißt, eine hohe Geistigkeit, aber Intellekt relativ dünn. Eben dadurch konnten sie diese starken Herzenskräfte haben. Die Araber, die da kommen, die bringen die Logik des Aristoteles mit, die bringen mit die Fähigkeit, schon im Grunde im modernen Sinn naturwissenschaftlich zu forschen. Sie hatten halt noch nicht die ganze Technik wie wir heute, aber die Denkweise ist im Grunde dieselbe, die wir heute haben. Und jetzt stehen die Christen da und sollen ihren Glauben verteidigen. Und nämlich nicht nur mit dem Schwert, das müssen sowieso, aber auch geistig sollen sie ihn verteidigen. Sie wollen ja denen Parole bieten und die reden sie im Grunde nieder und beweisen ihnen, dass alles, was sie machen, falsch ist. Und sie können eigentlich nur sagen, ja, aber da spüre ich das anders. Mehr kann man eigentlich nicht sagen im Grunde. Und das heißt, dass sich dieses scharfe theologische Denken letztlich dann bis in die Scholastik hinein entwickelt, hängt damit zusammen. Und die nächste Welle ist ja dann schon wieder Hochmittelalter, eben Hochscholastik. Das ist schon die nächste Welle davon. Da ist jetzt weniger die, ja natürlich Kreuzzugszeit einerseits, aber vor allem die geistige Auseinandersetzung. die geistige Auseinandersetzung jetzt mit dem Denken. Und jetzt sind sie ebenbürtig, ja sogar streckenweise überlegen in ihrer höchsten Blüte. Und was dann kommt, Neuzeit, Aufklärung, Naturwissenschaft, Technik, ist letztlich aus dem heraus gewachsen in Wahrheit. Ist ja nichts anderes. Und jetzt scheinen wir halt wieder in so einer Welle, kann das ja nicht so kurzfristig immer beurteilen, weil letztlich sieht man das dann im Nachhinein, wie groß die Welle wirklich ist, die jetzt schlägt, weil ja, Welle, jetzt haben wir ein paar Jahre diese Auseinandersetzung im Grunde. Das ist noch, ich wage nur zu behaupten, das ist der Anfang. Also es wird diese geistige Auseinandersetzung weitergehen. Also das gehört mit zu dieser Rosenkreuzer Aufgabe sehr stark dazu. Auch zu erkennen, dass diese Auseinandersetzung notwendig ist und dass es einerseits im Grunde keine Kompromissmöglichkeit gibt, weil wir müssen unseren Weg gehen und die müssen bis zu einem gewissen Grad noch einige Zeit ihren Weg gehen. Man wird nur lernen müssen voneinander. Dann gewinnt jede Seite geistig etwas dazu. Das ist der Punkt. Und dann kann man natürlich auch eher miteinander koexistieren, wobei das Problem ja gar nicht bei den wirklich geistigen Leuten, sei es mit einer christlichen Bestrebung als in der muslimischen, sondern es liegt ja an den ganzen Dogmen, die so äußerlich sind und den politischen oder überhaupt Machtbestrebungen, die dahinter sind. Ich meine, die gibt es genauso in der Kirche. Die Kirche hat es im Grunde auch zu einem großen Teil als Machtapparat entwickelt. Bis in die theologischen Entscheidungen dann hinein. Da wurden die gefällt, die der Partei, die halt stärker war, deren Dinge wurden entschieden und das hat man so entschieden, dass ihnen halt in den Kram passte. Das ist nicht immer auf tiefere geistige Einsicht gegründet, die vielleicht manche auch hatten, aber man hat das durchgesetzt, was opportun war, um die Macht zu behalten. Also, und das ist im Islam nicht anders, das ist dort genauso. Also dadurch ist es verzerrt, aber es geht um diese geistige Auseinandersetzung. Und es ist auch interessant, diese Geschichte von Florent Blanchefleur, die ich erwähnt habe, die kommt nämlich in Wahrheit, das ist eine provenzalische Sage, habe ich gesagt, das stimmt auch, aber sie hat Wurzeln, sie kommt aus Arabien nämlich, sie hat einen arabischen Ursprung. Da gibt es das erste Vorbild von Arabien, geht's dann, greift sie irgendein persischer Dichter auf. Übrigens der arabische Dichter, der zumindest diese Geschichte gesammelt hat, ob er sie selber erfunden hat, oder solche Geschichten erfindet man immer nicht, man findet sie. Entweder geistig oder äußerlich, dann hat es halt wer anderer schon vorher geistig gefunden, aber man findet sie, das sind Urbilder einfach. Und er nennt es dann die Geschichte von Urwa und Afra, dort heißt es halt nicht Florent Blanchefleur, sondern Urwa und Afra, ist noch nicht so ganz durchgestaltet, weil eben natürlich das christliche Element fehlt, aber von dort geht es ins Persische. Übrigens der Dichter, der es gesammelt hat, das wollte ich ihm sagen, war Araber, war also sogar aus dem Stamm der Quraysh, also aus dem auch der Mohammed stammte, aber er hat im Iran gelebt, also in Persien gelebt. Er heißt sogar Al-Isfahani, also in Isfahan hat er gelebt. Und dort hat es dann ein anderer persischer Dichter aufgegriffen, hat die Geschichte wieder ein bisschen umgemodelt und dann weiß man nicht, wie der Impuls plötzlich dann in der Provence irgendwann auftaucht. Und das weiß man aber auch nur so vage durch den Konrad von Fleck, weil das ursprüngliche Manuskript ist verschollen. Es gibt zwar dann provenzalische Manuskripte, aber aus späterer Zeit. Die sind sogar nach der Dichtung vom Fleck erst. Aber so geht es. Aber das Bemerkenswerte ist, es kommt wieder aus dem orientalischen Raum. die Geschichte. Und dort kommt sie, und da wird sie aber dann zu einem Kernstück auch der Rosenkreuzer-Geschichte, weil da steckt die ganze Rosenkreuzer-Symbolik eben auch wieder drinnen mit der roten Rose und mit der weißen Lilie und so weiter. Und in vielen Details steckt es drinnen. Da müsste man sich wirklich also ganz im Detail anschauen, die Geschichte. Dann steckt viel drin. Ja, das war so ein bisschen ein Überblick jetzt über das, eine Zusammenfassung und ein bisschen vielleicht wieder Ergänzung von dem, womit wir uns im Moment beschäftigen. Ich wollte dann oder will fürs nächste Mal kurz einmal vorlesen die Geschichte von Urfa und Afra. Die ist nicht so lang, die ist relativ kurz, damit man auch den Unterschied sieht. Weil es gibt viele Gemeinsamkeiten, also die Kinder, sie werden praktisch zur gleichen Zeit geboren und so weiter. Und da ist es jetzt die Mutter, interessanterweise, die nicht will, dass sie zusammenkommen, aber es wird auch ein Grabmal errichtet. Und nur da geht die Geschichte letztlich nicht gut aus. Also sie kommen nicht zusammen. Es bleibt offen, das Ende. Das ist also auch ganz markant. Und auch bei der persischen Dichtung bleibt es bis zu einem gewissen Grad offen. Aber da habe ich den Text noch nicht. Ich kenne ihn nur aus einer Schilderung, aber ich habe noch keine Übersetzung. Die habe ich aber schon bestellt, also die kriege ich. Danke.
Danke. Danke.